Ja, schön wieder hier zu sein. Ja, ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen, also Ende Februar ist meine Mutter gestorben und sie lebte ja jetzt über 6 Jahre in einem Heim. Sie hatte ja Demenz sehr stark. Genau, und in ihrer letzten Lebenswoche konnten wir sie ganz intensiv begleiten. Also wir konnten als Familie da sein, solange wir wollten. Das ist ja jetzt in diesen Zeiten nicht mehr immer so selbstverständlich. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Und ja, wir sind vor allem froh und dankbar, dass meine Mutter nicht noch mal ins Krankenhaus musste. Das war so, also vor allem meine große Angst. Aber das war nicht so, sondern sie konnte wirklich in ihrem vertrauten Zimmer bleiben, in ihrer vertrauten Umgebung, wo wir ganz bewusst von ihr Abschied nehmen konnten und die Zeit mit ihr eben auch so gestalten konnten, ja, wie wir das jetzt, wie es uns so wichtig war. Und das war sehr gut. Und sie hatte auch keine Schmerzen. Überhaupt wirkte sie sehr ruhig. Die letzten beiden Tage waren dann halt nochmal sehr beschwerlich und ich musste so dran denken, ja, wie so bei einer Bergwanderung. Also meine Eltern sind früher sehr gerne in den Bergen unterwegs gewesen, im Urlaub sehr gerne gewandert, Heiko und ich heute ja auch. Genau, also ich habe dann so zu meiner Mutter gesagt, ja Mama, du weißt ja, also die letzten Meter auf dem Weg zum Gipfel, die sind immer ganz besonders anstrengend. Ja, wenn der Schweiß so tropft und die Beine so schwer werden und du siehst die ganze Zeit schon den Gipfel und du denkst, ich muss jeden Moment da sein und dann kommt immer noch eine Ecke und noch eine Ecke und es zieht sich. Und du denkst, boah, ich schaffe das nicht mehr. Aber dann schaffst du es doch, weil du hast das Ziel schon so vor Augen. Und wenn du dann oben angekommen bist, total großartig. Am letzten Tag meiner Mutter auf dieser Seite des Lebens haben wir ihren Konfirmationsvers entdeckt, also vielmehr 2 Verse. Und das sind eben die letzten beiden Verse aus dem Psalm 121. Und das ist ein, wie ich finde, ganz wunderbarer Psalm. Und der hat mich sehr getröstet und ermutigt. Und ich habe diesen Psalm dann wochenlang, in den letzten Wochen, eben mich sehr intensiv damit befasst. Und genau, was machst du dann als Prediger? Wählst du den natürlich als Predigtext? Ne, ist ja klar, genau, bietet sich ja an. Und ja, ich hoffe und wünsche mir auch, dass euch eben dieser Psalm genauso ermutigt wie auch mich. Also Psalm 121 und ich lese diesen Psalm nach der neuen Genfer Übersetzung. Es ist ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht steche und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Ja, ein Lied, das die Pilger gesungen haben, wenn sie raufgezogen sind nach Jerusalem zu den großen Festen. Und ja, in ihrem Gepäck hatten sie die Opfergaben für Gott, die sie sorgfältig ausgesucht haben. In ihren Herzen die Vorfreude darauf, eine gute Zeit mit Gott zu verbringen, vielleicht Freunde und Bekannte zu treffen, Familie, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte. Vielleicht, ja, hat der ein oder andere auch darauf gehofft, dass sich mal so ein Gespräch mit einem der Gelehrten ergibt, wo man nochmal ein paar Fragen loswerden kann, sich nochmal über verschiedene Themen austauschen kann. Neues Lernen. Freude im Herzen. Aber ich schätze mal, Der eine oder andere hatte auch Ängste und Sorgen in seinem Herzen. Der Fußmarsch hinauf nach Jerusalem, der war lang und der war herausfordernd und der war sehr beschwerlich. Und ich schätze mal, dass nicht jeder einfach davon ausgegangen ist, dass er diesen Weg natürlich mit links irgendwie bewältigen kann. Der eine oder andere wird schon gedacht haben, schaffe ich das? Komme ich auch gut oben an? Außerdem war dieser Weg auch sehr gefährlich. Das Gelände war unübersichtlich hinter den Hügeln, gab sich viel Gelegenheit für Diebe, sich zu verstecken und aus dem Hinterhalt heraus anzugreifen. Überfälle, Raubzüge, Plünderungen kamen immer wieder vor. Und immer wieder wurden auch Pilger überfallen und ausgeraubt. Und ja, eigentlich konnten sie ja noch vom Glück sagen, also uneigentlich auch, konnten sie noch vom Glück sagen, wenn sie zwar mit leeren Taschen, aber zumindest mit halbwegs heiler Haut oben angekommen sind. Manch einer ist gar nicht erst oben angekommen, sondern irgendwo in den Schluchten in den Bergen verschwunden. Neben dem, was die Pilger in Bezug auf diesen Weg an Sorgen wahrscheinlich so beschäftigt hat, gab es vielleicht auch andere Dinge, die ihr Herz bedrängt haben. Ja, auch das waren ja ganz normale Menschen in ihren damaligen Lebensbezügen mit all dem, was sie zu bewältigen hatten. Und da wird sicherlich manchen gegeben haben, den Sorgen zu schaffen gemacht haben, der Ängste hatte, einfach aufgrund seiner momentanen Lebenssituation mit all dem, was er zu bewältigen hatte. Und das kennen wir ja auch, oder? Sorgen, die uns die Freude rauben, Ängste, die uns immer wieder gefangen nehmen, alte Wunden, die immer noch nicht verheilt sind, die noch Schmerzen an uns nagen, Zweifel, ja, die so an unserem Glauben kratzen, Fragen, auf die wir keine Antwort haben, die uns beschäftigen und beunruhigen, Umstände, unter denen wir schon lange leiden und ja, wo wir einfach keine Kraft mehr haben. Es gibt ja diese Momente und Wegstrecken, nicht nur am Ende unseres Lebens, sondern auch immer wieder zwischendrin, ja, die uns zu schaffen machen, in denen wir uns selbst nicht mehr helfen können. Und in denen wir auch merken, auch andere Menschen bei allem Wollen und für uns da sein, dass auch andere Menschen uns nicht mehr oder vielleicht auch nur ganz bedingt helfen können. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Das fragt der Psalmist ganz zu Beginn. Also offensichtlich weiß er, dass er selbst sich nicht mehr helfen kann, dass er Hilfe braucht und dass diese Hilfe auch von außen kommen muss. Und das ist ja schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wie oft beißen Menschen sich selbst durch, obwohl sie eigentlich schon wissen, dass sie sich selbst nicht mehr helfen können. Und trotzdem bilden sie sich irgendwie noch ein, dass sie das alleine schaffen, meinen vielleicht auch, es alleine schaffen zu müssen. Warum eigentlich? Der Psalmbeter hier, der macht aus seiner Hilflosigkeit kein Geheimnis. Ja, er tut nicht so, als ob er es jetzt irgendwie noch packt, sondern er sagt ganz offen, dass er Hilfe braucht und dass er sich Hilfe wünscht, dass er an einem Punkt ist, an dem er nicht mehr weiterkommt. Und er hält aktiv nach Hilfe Ausschau. Und das ist gut. Weil eine Gefahr, wenn wir schwere Zeiten durchmachen und uns nicht mehr zu helfen wissen, ist, dass wir gar nicht irgendwie den Blick mal wenden und nach Hilfe Ausschau halten, sondern dass wir nur auf dieses Problem starren, auf das, was da gerade so schwer für uns ist. Aber solange wir das tun und auf dieses Problem starren, kann sich nichts zum Guten wenden. Im Gegenteil, weil wir sind dann ganz in diesen schweren Lebensumständen gefangen. Ja, und je mehr wir draufstarren, desto größer wird das Ding und desto weniger fällt uns ein. und desto verzweifelter und mutloser werden wir. Und der Psalmist hier, der wendet seinen Blick weg von diesem Problem hinauf zu den Bergen, also in die Höhe. Und damit wird sein Blick schon mal weiter. Und er wird frei, nach Hilfe zu suchen und diese Hilfe auch zu finden. In Seminaren heute wird man sagen, der handelt jetzt nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Ne? Also problemorientiert ist ja gerade dieses, wenn ich auf dieses Problem starre und es so bis ins Letzte durchforsche und ergründe. Ja, was ist jetzt das eigentliche Problem? Also ist ja nicht schlecht, da mal hinzugucken, ne? Aber ich kann mich ja auch darin so vertiefen, dass ich nur noch darauf starre. Aber das versucht er eben nicht. Er versucht eben nicht, seine missliche Lage bis ins Letzte zu ergründen, sondern er handelt lösungsorientiert. Wodurch? Ja, indem er erst einmal nach einer Lösung Ausschau hält. Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Wohin schaue ich? Worauf richte ich meinen Blick? Meine Blickrichtung, die trägt ganz entscheidend dazu bei, ob ich angesichts schwerer Lebensumstände mutlos oder mit neuer Hoffnung erfüllt werde. Der Teufel versucht immer, immer unseren Blick auf unsere Ängste zu richten, auf das, was uns da so zu schaffen macht, und unseren Blick auch dort zu halten, damit wir entmutigt werden, dass wir verzweifeln, weil mutige und hoffnungsfrohe Christen, die hat er nicht so gern. Die sind auch ziemlich anstrengend für ihn. Ja, aber wir leben mit einem Herrn, der größer ist als der Feind, der größer ist als alles, und deswegen dürfen wir unseren Blick auf ihn eben auch richten. Und müssen uns nicht von dem gefangen nehmen lassen, was uns da zu schaffen macht. In Hebräer 12 ist ein ganz bekannter Vers, heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben nicht auf alles Einfluss in unserem Leben. Ja, und es ist eine Lüge, wenn uns irgendwie eingeredet wird heutzutage, ja, du musst nur irgendwie dir vornehmen, gutes Leben zu führen und schon passiert ja jetzt nichts Schlimmes mehr oder so. Also, das stimmt einfach nicht. Wir haben nicht auf alles Einfluss in unserem Leben. Manche Dinge geschehen, ohne dass wir die verhindern können. Aber wir haben Einfluss darauf, wohin wir schauen. Und vielleicht magst du ja mal die nächsten Tage persönlich für dich überlegen, weil das ist nämlich nicht bei jedem gleich, was hilft dir persönlich, deinen Blick auf Jesus zu lenken? Nachdem hier diese Suche nach Hilfe zunächst als Frage formuliert ist, nämlich woher wird Hilfe für mich kommen, sagt der Psalmbeter dann in Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also eine Aussage, die er hier mit großer Überzeugung trifft. Also das ist ein Bekenntnis. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Meine Hilfe. Also, hier spricht jemand, der jetzt nicht irgendwie einfach theoretisch vom Kopf her weiß, ja, da gibt es so einen Gott, der mir auch helfen könnte, wenn er wollen würde oder so. Sondern hier spricht jemand, der wirklich Gottes Hilfe in seinem Alltag konkret erwartet und der diese Hilfe wahrscheinlich auch schon des Öfteren erfahren hat. Und zwar nicht irgendeine Hilfe, nicht für irgendwen, die von irgendwoher kommt, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn. Und diese Formulierung, die macht den persönlichen Bezug deutlich zu Gott, dem Herrn, der sich mir zuwendet, dem ich vertraue, auf den ich meine Hoffnung setze und dem ganz und gar nicht egal ist, was aus mir wird. Er ist der Helfer, der mich nicht im Regen stehen lässt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So heißt es hier. Das ist der Herr, der allmächtig ist. Und ich lebe unter den liebenden und fürsorgenden Augen eines Herrn, dem nichts unmöglich ist, der tun kann, was immer er sich vornimmt. Für den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, gibt es kein Problem, das er nicht lösen könnte. Keine der Nöte, die mich trifft oder die mich jemals treffen könnte, ist größer als er, und deshalb ist er auch allem gewachsen. Der aus dem Nichts Leben schafft, der ist sehr wohl in der Lage, sich um mich zu kümmern, weil er ist jeder Not, jeder Anforderung, jeder Anfeindung, jedem Problem gewachsen. Und er, der Schöpfer, liebt sein Geschöpf Mensch, geht uns nach, wirbt um uns, sucht in aller Geduld unsere Herzen für sich zu gewinnen. Er allein ist in der Lage, uns umfassend, wirksam und dauerhaft zu helfen. Und das hat ja auch der Prophet Jeremia verstanden, der in Jeremia 17, Vers 14 betet, einer meiner vielen Lieblingsbibelverse. Da betet er: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Gott ist allmächtig und er kümmert sich liebend gern um dich. Und anders als wir Menschen ist Gott, der Herr, auch immer hellwach. Also, er wird nicht müde. So heißt es ja auch hier im Psalm, er schläft und schlummert nicht. Er muss sich nicht ausruhen, er ist niemals erschöpft. Er ist auch nicht irgendwie mal in Gedanken versunken und irgendwie abgelenkt und unaufmerksam, ja, sodass ihm was von mir entgeht, wie es uns Menschen manchmal passiert. Also ich bin mal, wir hatten mal Generalprobe, zig Jahre her, hatten wir Generalprobe in unserer Gemeinde für einen Familiengottesdienst. Eine Freundin und ich haben zusammen die Predigt gehalten. Und unsere Teenager hatten gerade Teenie-Stunde und konnten von ihrem Raum aus durch die Scheibe sehen, was wir da vorne auf der Bühne machen. Und zur allgemeinen Erheiterung des Teenie-Kreises habe ich gerade einen Kopfstand gemacht und bin nach hinten übergekippt, auf die Bühne gekracht. Ja, das fanden die natürlich sehr lustig und ich fand es super peinlich. Wie ist das passiert? Also ich wollte eigentlich erklären während der Predigt, dass Jesus das Leben der Jünger ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Und habe gedacht, das ist gut, meine Passage im Kopfstand zu predigen, weil ich aber nicht wusste, ob ich das wirklich so mit dem Gleichgewicht da so halten kann, hatte ich meine Freundin gebeten, mir Hilfestellung zu geben. So, wollte sie auch tun. Also bei der Generalprobe bin ich voll schwungvoll mit meinen Beinen nach oben. Aber siehe da, meine Freundin, die war in Gedanken bei einem Gespräch vom Vormittag. Und dann hat sie das zu spät gerafft. Und dann, ja, hatte ich erwartet, dass ich da aufgehalten werde, aber wurde ich nicht. Sowas kann dir mit Gott niemals passieren. Weil der ist nicht abgelenkt, obwohl der wirklich viele, viele andere Gespräche auch noch hat, außer mit dir, aber das überfordert ihn nicht. Er ist nicht abgelenkt, er ist nicht unaufmerksam, er reagiert nie zu spät, sondern er weiß jederzeit, was in deinem Leben und was in deinem Herzen los ist. Dass Gott der Beschützer ist, der niemals schläft, das ist dem Psalmbeter hier so wichtig, dass er das gleich zweimal sagt. Also er wiederholt es nochmal extra und verstärkt es damit. Also, er sagt hier, er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels, schläft und schlummert nicht. Die Jünger im Garten Gethsemane, die sind immer wieder eingeschlummert. Obwohl sie es sich anders vorgenommen hatten, haben sie es nicht geschafft, mit Jesus wach zu bleiben. Aber für Gott, den Herrn und den Gott Israels, der eben sein Volk mit kluger Hand durch die Wüste geführt hat, ist das kein Problem. Weil schon dort in der Wüste hat er sie unentwegt beschützt, sie versorgt, ihnen alles gegeben, was sie zum Leben brauchten. Er hat sie geleitet, ist am Tag in einer Wolke vor ihnen hergelaufen, nachts in einer Feuersäule, dass sie das auch sehen. Aber er brauchte nie irgendwie Zeit, sich auszuruhen, zu schlafen oder mal zumindest mal so ein bisschen vor sich hin zu dösen oder so. Sondern er hat sich rund um die Uhr um sein Volk gekümmert, ohne jemals müde zu werden. Und mit der gleichen Aktivität kümmert er sich auch heute noch rund um die Uhr um jedes seiner Kinder. Er ist rund um die Uhr für uns da, zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit, ob wir wach sind, ob wir schlafen, ob wir arbeiten, ob wir uns ausruhen, ob wir gesund oder krank sind, am Tag, in der Nacht will Gott uns bewahren. Vor übermäßiger Hitze, genauso wie vor klirrender Kälte. Also es gibt da keine Lücke im göttlichen Schutzkonzept. Bei uns Menschen ja, aber nicht bei Gott. In allem, was uns begegnet, ist er an unserer Seite, er lebt ja auch in uns und er gibt auf uns Acht. Und das kommt in diesem Psalm, finde ich, auch super gut rüber. Er schützt uns ganz und gar, also so von Kopf bis Fuß. Ne? Also hier ist erstmal die Rede, also hier ist die Rede von den Füßen, komme ich gleich drauf, aber auch die Rede davon, dass er Schatten spendet. So, bei Schatten spenden, da denke ich natürlich auch an die Haut, ne, die vor Sonnenbrand geschützt wird, aber vor allen Dingen denke ich mal auch an den Kopf, der eben auch Schatten braucht. Ne? Dass Gott uns wirklich vor der stechenden Sonne schützt, wie so ein riesengroßer Sonnenhut oder so ein Sonnenschirm oder so ein Baum über uns oder wie auch immer. Also unser Kopf braucht auch Schatten. Also einmal die Augen natürlich, wenn man bei absoluter Helligkeit, okay, dann kann man ja gar nichts sehen. Teilweise fangen auch die Augen an zu tränen, ne? Da muss man die so beschirmen, um überhaupt so ein bisschen gucken zu können. Und eben der Kopf darf eben auch nicht der Sonne zu lange ungeschützt ausgesetzt sein. So, weil da kann man nämlich einen Sonnenstich bekommen. Hatte jemand von euch schon mal einen Sonnenstich? Ja, ich auch. Das ist ganz schön ätzend, ne? Ja, also das ist nämlich nicht nur, dass du dann der Witz in deinem Freundeskreis bist, wenn du sagst, ich hatte mal einen Sonnenstich, sondern das ist wirklich eine ganz üble Sache. Also, und ich hatte einen in Thailand, da haben wir so einen schönen Strandspaziergang gemacht. Da war ich ja auch gerade frisch verliebt, ne? Da habe ich auch die Sonne, ne? Pff, sind wir so schön am Wasser entlang zu so einem Felsen gelaufen. Alles ganz toll, aber die Tage danach, das war echt übel, also so mit Fieber, rasenden Kopfschmerzen, mit Übelkeit. Also es wäre besser gewesen, ich hätte meinen Kopf da doch irgendwie so ein bisschen vor der Sonne geschützt. Unser Kopf braucht aber nicht nur äußeren Schutz, sondern er braucht auch inneren Schutz in unseren Gedanken. Jetzt könnte ich ja fragen, hatte jemand von euch schon mal einen Gedankenstich? Ne? Also wenn man so Gedanken nachhängt, die nicht gut für einen sind, vielleicht kennt ihr das, also ich kenne das, mit denen wir uns selbst schaden. Und Gott will auch unser Denken erneuern, will uns quasi auch Schatten spenden in unseren Gedanken, weil er hat gute Gedanken in unserem, über unser Leben. Und diese Gedanken, die will er in uns zur Entfaltung bringen. Gott steht uns bei. Er ist an unserer Seite, heißt es hier. Er beschirmt uns und er umgibt uns ganz von Kopf bis Fuß. David bekennt im Psalm 5, Vers 13, denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt und schützt sie wie ein Schild. Ja, mit diesem Schild ist jetzt eben der Schild gemeint, der im Kampf gebraucht wurde, um die Kämpfer vor Schwerthieben und vor Pfeilen zu schützen. Und dieses Bild macht deutlich, dass es im Leben auch von Jesus Nachfolgern immer auch Kämpfe gibt. Ja, also wir haben auch zu kämpfen in diesem Leben, aber dass wir eben diesen Kämpfen nicht schutzlos ausgeliefert sind. Gott selbst will uns bewahren vor äußeren und vor inneren Angriffen. In Epheser 6, 10 bis 20 könnt ihr nochmal Näheres dazu nachlesen. In Vers 3 unseres Psalmes heißt es hier, er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Genau, er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. In den Bergen, auf unebenem Boden, mit losen Steinen, mit Wurzeln, da kann man wirklich leicht in Stolpern geraten, wenn man da abgelenkt ist und durch die Gegend guckt. Weil das sollte man wirklich nicht tun, man sollte wirklich die volle Aufmerksamkeit auf den Weg richten. Und gerade in den Bergen, wo man so leicht in Stolpern gerät, kann das Stolpern extrem gefährlich sein. Weil die Gefahr ist ja groß, dass man zum Beispiel an einem Felsen sich ernsthaft verletzt, dass man vielleicht mit dem Kopf auf so einen Felsen da aufschlägt oder dass man vielleicht seitlich abstürzt, wenn es da runtergeht. Also da ist wirklich volle Aufmerksamkeit gefordert. Und diese volle Aufmerksamkeit schenkt uns unser Herr. Er will nicht, dass wir aus dem Tritt geraten, dass wir stolpern und hinfallen. Weder in den Bergen noch in unserem Leben. Jesus ist der feste Grund unter unseren Füßen, der feste Grund, auf dem wir sicher gehen und stehen können. Er macht unsere Knöchel fest und gibt eben unseren Füßen diesen sicheren Untergrund und dass wir wirklich auch weit ausschreiten können. Ja, ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht, woran du leidest, ob du auf Hilfe hoffst, ob du vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hast, dann lass dir heute zusprechen. Jesus Christus will dein vollkommener Freund und Helfer auf ewig sein. Er ist zutiefst daran interessiert, dein Leben zu schützen, es zu bewahren, es zur Entfaltung zu bringen und dich gesund nach Hause zu bringen. Er schenkt dir mit sich selbst wirklich Leben in Fülle und Leben in Ewigkeit. Und mit dieser wunderbaren Zusage endet auch dieser Psalm 121. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst. Und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Also wenn wir aus dem Haus gehen und wenn wir wieder heimkehren, wenn wir als junge Menschen in unser Leben starten und darauf brennen, es endlich allein zu gestalten und auch am Ende unseres Lebens, wenn wir wieder heimkehren. Immer gilt uns diese Zusage, dass unser Herr uns behütet und uns zur Seite steht. Der amerikanische Missionar Adoniram Judson, der hat gelebt irgendwo bis 1850, also schon eine Weile her. Und der hat mal gesagt, Jesus hat mich nicht bis hierher so sorgsam geführt, um mich nun an der Himmelspforte im Stich zu lassen. Er hat mich nicht bis hierher so sorgsam geführt, um mich nun an der Himmelspforte im Stich zu lassen. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit. Das macht doch Mut, oder? Ach, das Nicken sieht bestimmt nur so dezent aus wegen der Masken, genau. Niemand ist so sicher wie der, der unter Gottes Schutz bleibt, der sich von ihm behüten lässt, der sich auf seinen Herrn verlässt. eben im Schutz des Höchsten bleibt, Psalm 91. Er schenkt uns Hoffnung, die trägt, jetzt und auch wenn wir diese Welt eines Tages hinter uns lassen. Als ich da am Sterbebett meiner Mutter saß, da ist mir eine Sache nochmal ganz, ganz deutlich bewusst geworden. Am Ende unseres Lebens, wenn ja irgendwie vieles, was uns hier beschäftigt, unwichtig wird, ja, weil es gar nicht mehr so die Rolle spielt, dann lässt man los, ne? So eins nach dem anderen. Und dann, wenn man wirklich nichts mehr halten kann und alles verschwindet, dann gibt es nur noch eins, das bleibt und das umso heller aufstrahlt. Und das ist die Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus entgegenbringt. Darauf läuft alles zu. Alles. Jesu Arme, die Arme der Liebe, sind weit für dich geöffnet. Und wir dürfen uns hineinfallen lassen und uns von diesen liebenden Armen umfangen lassen. Alle Tage unseres Lebens, in allem, was uns begegnet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bild noch. Lieber Herr, danke für deine unfassbar große Liebe, die wir niemals begreifen können, aber die wir im Glauben annehmen dürfen. Wir dürfen uns von dir lieben lassen. Herr, das ist nicht zu fassen, dass du dich selbst hingibst, um ja, uns mit dir selbst zu versöhnen, weil du mit uns zusammen sein willst, weil du willst, dass unser Leben gelingt, weil du willst, dass wir in dir unser Zuhause finden, weil du uns Zukunft und Hoffnung über das Leben in dieser Welt hinaus gibst. Und das ist eine Hoffnung, die schon hier und jetzt sich auswirken darf und die erlebbar und erfahrbar ist in dir. Herr, danke, dass du uns begegnet bist. Danke, dass du dich klein gemacht hast, dass du uns auf Augenhöhe begegnest. Danke, Herr, dass du uns kennst in unserem Kummer, in unserem Schmerz, in unserer Traurigkeit, in all dem, was uns ängstigt. Und da ist ja vieles. Manchmal denke ich jetzt so, wenn man mal einmal nicht über Corona spricht oder so, dann sind alle ganz überrascht oder so. Aber es gibt ja auch außerhalb von Corona, was uns ja auch genug ängstigt und Sorgen bereitet, viele, viele andere Dinge, die ja auch nicht aufhören, die auch vorher schon Menschen belastet haben, ihnen Schmerzen zugefügt haben, sie niedergedrückt haben und das auch immer noch tun. Und du kennst das alles und du bist größer als das alles, du bist größer als alles, was uns niederdrückt, du bist größer als alles, was uns jemals von dir trennen könnte. Treuer, barmherziger, gnädiger Gott. Danke, dass du bist, der du bist, und lass deine Wahrheit tief in unser Herz hineinsinken und räume aus, was sich dem entgegenstellt, all die Gedanken, die sich gegen dich auflehnen, Herr, wir unterstellen sie dir und bitten dich, dass du hineinkommst, ganz jeden Winkel unseres Herzens ausleuchtest und uns erfüllst mit deinem Frieden, deinem Trost, deiner Gnade. Danke, Herr.